wir haben eine Situation, wo der US-Präsident quasi eine neue UNO gründet, die er aber alleine beherrscht.
Fabian Heilemann hat sein erstes Unternehmen mit Ende 20 für über 100 Millionen an Google verkauft und danach schon das nächste Milliarden-Startup gegründet. Er ist heute einer der führenden Investoren im Bereich Impact und Klima.
So, da haben wir jetzt auch über die letzten Wochen gesehen, dass wir möglicherweise im Bereich Software Engineering mit Load den Moment der Artificial General Intelligence übersprungen haben, wo die erfahrensten Developer da draußen sagen, ich brauche eigentlich keine Zeile mehr schreiben, ich bin inferior gegenüber dieser Technologie, es macht keinen Sinn mehr. Dass auf der Ebene der LLMs das Race ist gelaufen und es wird 2, 3 dominante Spieler geben.
Und auf der anderen Seite schaut man sich aber diese geopolitischen Krisen an. Grönland, seltene Erden wird dann diskutiert, Venezuela, große Ölreserven. Wo stehen wir da gerade? Also was haben wir nicht verstanden, was siehst du?
Also im Big Picture ist...
Fabi, ich habe dich eben schon gefragt. Wir sitzen heute hier und ich habe mich heute Morgen akribisch wieder auf diese Folge vorbereitet. Und du bist gerade aus Lissabon eingeflogen. Du hast deinen Lebensmittelpunkt nach Portugal verlagert. Seit wann seid ihr jetzt da?
Wir sind seit September da, allerdings wichtig, temporär. Ja. Also wir machen also da ein Auslandsjahr mit den Kindern an einer internationalen Schule in einem Vorort von Lissabon. Und das ist übrigens auch eine spannende und wachsende Community an Unternehmern und Investoren, die sich dort, sagen wir mal, über die letzten Jahre eingefunden hat. Also es ist eine bereichernde Erfahrung für alle.
Und ich glaube auch das, ne, wir werden heute mal über Europa reden, wo passiert gerade was in Europa? Aber damit wir reinstarten, ich habe dich eben schon gefragt und ich stelle dir nochmal die Frage. In der Vorbereitung, wir wollen heute einmal ein bisschen durchgehen, wer bist du? Mhm. Wie bist du zu dem geworden und was passiert da draußen gerade in der Welt? Und auf der einen Seite beobachte ich die Welt und sehe, Maduro wird entführt in den USA. Amerika sagt, wir brauchen die Ölreserven oder welche Gründe auch immer dahinter stehen. China rüstet massiv auf, sowohl militärisch, aber auch im KI-Bereich, im Energiebereich. Und auf der anderen Seite sind wir hier in Deutschland irgendwie so ein bisschen gefangen und diskutieren irgendwie Themen, wo wir nicht ganz vorankommen. Gib uns mal einen kurzen Abriss aus deiner Perspektive. Wo stehen wir gerade mit Deutschland, Europa und der Welt?
Also ich glaube, das, was wir gerade erleben, das ist sozusagen Veränderung einer neuen Art. Und das ist möglicherweise auch nicht mehr Transformation, wenn wir über Changing World Order sprechen, sondern es kann sein, dass es auch eine Disruption ist, in der wir uns gerade befinden. Und zwar in verschiedenen Dimensionen gleichzeitig. Wir sehen jetzt oder haben jetzt auch über die letzten Wochen gesehen, dass wir möglicherweise im Bereich Software Engineering mit Cloud oder Cloud Code den Moment der Artificial General Intelligence übersprungen haben, wo die erfahrensten Developer da draußen sagen, ich brauche eigentlich keine Zeile mehr schreiben, ich bin inferior gegenüber dieser Technologie, es macht keinen Sinn mehr. Wir haben eine Situation, wo der US-Präsident quasi eine neue UNO gründet, die er aber alleine beherrscht und
für eine Milliarde
genau den Beitritt ermöglicht von seinem Fanclub, ja. Einschließlich Alice Weidel, die da ja auch gerne mit dabei wäre, wie wir gehört haben. Das Thema Klimakrise, was uns ja auch persönlich und geschäftlich auch in unserer Investmentstrategie zentral befasst. Wir haben das nicht gelöst, ganz im Gegenteil, das ist immer weiter accelerated. Wir sind jetzt durch 1,5 Grad sozusagen durchgebrochen von der Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Und die KI-Revolution mit ihrem Energiehunger verschärft das Thema tendenziell. Aber davon mal abgesehen sehen wir eben auch immer stärker die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, dass bestimmte Landstriche, die Häuser dort nicht, will keiner mehr versichern in LA. Wir sehen, was in Sevilla passiert ist, die Wetterextreme, die mehren sich und es wird also über Parteigrenzen hinweg eigentlich immer klarer, dass wir gesamtgesellschaftlich ein Interesse daran haben, dieses Thema Klimakrise auch gekoppelt dann später noch in Biodiversitätsverlust und so weiter, doch weiterhin anzugehen. Technologie spielt dabei eine wichtige Rolle. Das ist letztlich mein Tagesgeschäft, diese Technologieentwicklungen zu finanzieren und mit unternehmerischer Tatkraft auch voranzutreiben. Und wenn wir jetzt von dort nochmal wieder zurückkommen zu Deutschland und Europa, dann ja, sind wir in einer Art, sag ich mal, marginalisiert oder von der Marginalisierung bedroht, wie das seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich unprecedented war. Und diese Marginalisierung ist eben eine politische sichtbar. mit dem Bedeutungsverlust auch von UNO, NATO, von der regelbasierten Weltordnung. Sie ist eine wirtschaftliche Marginalisierung. Unser GDP-Wachstum der letzten Jahre hinkt eben hinter den USA, hinter China, aber auch hinter vielen Schwellenländern, Indien etc. weit hinterher. Und auch technologisch sind wir, sagen wir mal, in einer schwierigen Situation. Ich würde sagen, wir sind nicht durch und durch abgehängt, das nicht. Wobei klar ist, dass auf der Ebene der LLMs das Race ist gelaufen und es wird 2, 3 dominante Spieler geben, vielleicht OpenAI, Alphabet und Anthropic, vielleicht auch noch ein oder zwei Chinesen dabei. Das werden wir aus Deutschland heraus garantiert nicht machen. Vielleicht kann Mistral noch in irgendeiner Form ein europäisches Pendant in den Top 5 sein. Aber das Race ist gelaufen. Zum Glück gibt es ja aber auch im KI-Stack verschiedene Ebenen der Wertschöpfung. Und in anderen Ebenen kann es auch sein, dass wir durchaus weiter vorne mitspielen können. Das werden die nächsten Jahre zeigen. Insofern, ja, also man kann schon sagen, Europa und Deutschland befinden sich in einer Art Multikrise. Das ganze Thema Staatsschulden und fiskale Disziplin und weitere europäische Vereinheitlichung von Märkten, um eben auch für Unternehmer leichter adressierbar zu sein. Das ist nochmal ein ganz anderes, was uns standortpolitisch auch sehr beschäftigt. Denn wir sehen ja, wir haben hier ein GDP, was in Summe größer sogar ist als das der USA. Wir haben hier 350, 400 Millionen Menschen bald in der EU-27. Aber wir sind eben bisher, haben wir es nicht geschafft, diesen Rechtsraum, diesen Währungsraum, diesen Zollraum und so weiter so zu vereinheitlichen, dass ein Unternehmer aus Berlin oder aus Paris oder aus Stockholm diesen Markt ähnlich effektiv adressieren kann, wie es ein Unternehmer kann, der irgendwo in einem der 50 US-Bundesstaaten gründet.
Und kurzer Hinweis, wenn dich Gespräche wie hier im Podcast weiter so begeistern und interessieren, dann solltest du den Future Leaders Summit 2026 nicht verpassen. Warum? Bei unserem jährlichen Summit bringen wir 10.000 Top-Talente mit 150 führenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung zusammen und diskutieren genau die Themen wie Skills, Karriere-Hacks und wo sich Europas Zukunft hinentwickelt. Alle Infos zum Programm, zu den Gästen findest du im Link in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn wir dich in Hamburg sehen. Deswegen freue ich mich, du hast jetzt viel gesagt. Ich glaube, genau das ist der Punkt für alle, die dich nicht kennen. Du bist einer, der eigentlich beide Seiten sehr gut kennt. Du hast damals relativ früh angefangen, dein erstes Startup zu gründen und hast mit Ende 20 das erste Mal einen großen Exit damals für fast 100 Millionen an Google hingelegt. Du hast ein Unicorn, Forto im Logistikbereich aufgebaut und hast jetzt quasi die Seiten gewechselt und investierst genau in diese Zukunftstechnologien. Weshalb ich auch heute genau damit hier reingehen will. Ich will verstehen, Fabi, wo stehen wir? Auf der einen Seite ganz viel Geopolitisches, aber auch vom Tech-Stack, weil wir natürlich die Insights heute aus deinem Kopf mal rauskitzeln wollen, was sind auch die Chancen und was sind irgendwie die spannenden Themen, über die nicht so viel geredet wird. Von daher habe ich mir 3 Blöcke vorgenommen. Das eine ist, wir wollen dich nochmal kennenlernen, für alle, die ich nicht kenne. Wir wollen darüber sprechen, was passiert in der Welt, China, Deutschland, Europa und natürlich auch, was sind deine Investmentstrategien? Mhm. Also wo kann man vielleicht jetzt schon mal so einen kleinen Wissensvorsprung durch die heutige Folge bekommen, wo wir wissen, in die Richtung denkt Fabi Heilemann. Aber damit alle nochmal wissen, Fabi, wer du eigentlich bist, nimm uns nochmal ganz kurz mit zum Anfang deines Lebens. Wie begann die Reise? Wie ist Fabi Heilemann in diese Welt gestartet?
Ja, also Fabi Heilemann ist zunächst mal ein Junge aus einem Dorf in Niedersachsen. Mein Bruder Ferri und ich, wir sind ja seit 25 Jahren auch unternehmerisch und als Investoren verbunden, aber davor eben zunächst mal privat einfach nur Brüder gewesen. Wir haben als Teenager das erste Mal gegründet, man würde heute sagen ein Foodtruck mit Konfirmationsgeld, und das war einfach immer eine intrinsische, sage ich mal, unternehmerische Motivation, die wir hatten und die wir dann eben von diesem ersten Foodtruck-Business, was wir auch 6, 7, 8 Jahre gemacht haben, was auch das Studium für uns an der WHU und hier in Hamburg an der Bucerius Law School in meinem Fall dann finanziert hat, sind wir dann von dort weiter in die Berliner Tech-Szene. Du hast es angesprochen, Daily Deal, damals die B2C-Plattform, das war so unser erstes großes Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, und das haben wir an Google verkauft Ende 2011. Das war dann auch der Startpunkt, dass wir Angel Investments machen konnten, was wir auch angefangen haben danach zu tun. Haben weitere Unternehmen gegründet, die haben auch teilweise nicht Schlagzeilen gemacht und haben nicht besonders gut funktioniert. 2016 dann mit unseren Freunden und Mitgründern, nämlich Evax, im Erik Muttersbach, Forto. Forto ist auch hier in Hamburg unter anderem ansässig und ist in der Tat eben relativ groß geworden dann im Bereich der Logistiktechnologie, digitale Spedition. befasst sich jetzt natürlich auch ganz zentral mit dem Thema Agentic AI in Logistics. Das ist das Gebot der Stunde und das ist eben auch der Weg, wenn wir über die Stärkung der Margenprofile in der chronisch margenschwachen Logistik reden. Das ist der zentrale große Hebel, den Forto eben auch erkannt hat und jetzt beackert. Und letztlich war mein Switch auf die andere Seite des Tisches, also auf die Investorenseite, wirklich sichtbar dann ab 2016. Ich bin damals zu Christian Nagel, Henrik Brandes gestoßen, die Gründungspartner-Generation von Early Bird. Early Bird hat heute so um die 3 Milliarden AUM, ist einer der größeren, etablierteren VC-Spieler in Kontinentaleuropa und habe dort 6,5 Jahre verbracht, in denen ich das Geschäft wirklich von der Pike auf lernen durfte von den Gründern und eben auch mitgeholfen habe, die Firma in die nächste Generation letztlich weiterzuentwickeln. Habe dort auch angefangen, mich dann 2019 mit dem Thema Climate Tech zu befassen, was später für mich dann ganz zentral geworden ist. Und seit 2022 eben mit Anu, mit unserer eigenen Fondsgründung, wieder gemeinsam mit meinem Bruder, wieder headquartered in Berlin, eben heute mein Kerngeschäft und Hauptgeschäft ist. Also ich mache außerhalb von Anu auch nichts anderes operativ, habe ja auch noch 3 kleine Kinder. Und versuche einigermaßen präsent für die zu sein.
Absolut. Also du hast gesagt, die letzten 25 Jahre, du hast wahrscheinlich mehr geschafft als 99,9 aller Startups-Gründer, die irgendwie davon mal träumen, ein Startup zu gründen, dann zu exiten und das ganze Geld dann zu reinvestieren. Eine Frage, die mir so da beim, also viele reden gerade in der Anfangszeit, Startup, Co-Founder, du hast es intensiv lange mit deinem Bruder zusammen gemacht. Dann ist man mit Ende 29, hat man auf einmal vermutlich relativ viel Geld für seine Verhältnisse auf dem Konto. Und dann geht's in diese nächste Phase und man macht weiter. Was war für dich damals schon so dieses Energiepensum? Wo hast du diese Kraft hergenommen, zu sagen so, war das von vornherein klar? Hattest du unternehmerische Eltern, die gesagt haben, hey Fabi, das ist dein Weg? Oder wo kam diese Grundmotivation her?
Wir haben tatsächlich keine unternehmerischen Eltern. Wir haben zwar Großeltern, sagen wir mal so, im kleinen Umfang, kann man sagen, Nachkriegsunternehmer, ja. Aber das war also kein vorgezeichneter Weg, ganz im Gegenteil. Es ist bei uns einfach irgendwo in der DNA drin gewesen, woher auch immer es kam. Aber ich habe früh praktisch verstanden als Teenager, dass es durchaus möglich ist, letztlich auch wirtschaftlichen Erfolg im klassisch unternehmerischen Sinne zu entkoppeln von Zeiteinsatz und von paid by the hour zu sein, ja. Und die Grundprinzipien, wenn du so willst, auch von Skalierung oder von Multiplikation und von der Möglichkeit eben als Unternehmer Organisationen aufzubauen, die abstrahiert sind quasi von den Professional Services und insofern war es die ersten, ich würde sagen 10 Jahre, war es für mich vor allen Dingen die Freude oder der Wunsch daran, was zu kreieren, was vorher nicht da war im unternehmerischen Sinne. Auch der Antrieb in dieser klassischen finanzkapitalistischen Definition, erfolgreich zu sein. Das, was ich damals für Erfolg hielt, was heute auch noch eine Rolle spielt, aber nicht mehr eine ausschließliche Rolle. Und wir waren also insofern zunächst relativ industrie- und auch produktagnostisch. Wir haben einfach überlegt, was könnte im deutschen Markt funktionieren, was vielleicht schon woanders funktioniert. Wir waren keine Product-Led-Founders, die also von einem Problem her kamen, mit dem sie schon in ihrem Leben lange befasst waren, obsessiv das lösen wollten. Das ist aus meiner Sicht auch nach wie vor der Königsweg und Glückwunsch an alle, denen das von vornherein gelingt, das umzusetzen. Das war bei uns am Anfang nicht der Fall. Und nach einigen Erfolgen, du hast es dann eben auch erwähnt, ein erster größerer Exit, kam aber dann trotzdem irgendwann in gewisser Weise die Sinnfrage und damit eben auch verknüpft letztlich die Öffnung der Perspektive, wie steht eigentlich unser Handeln im größeren Kontext oder auch vom Ende her gedacht, wenn ich jetzt nicht 30 bin, sondern 60 oder 80 oder vielleicht auch 100, wer weiß, ja.
Longevity,
ganz genau. Was hinterlasse ich eigentlich? Was ist mein Beitrag in dieser Welt und ist der netto positiv für die Gesellschaft, für die Umwelt, in welcher Hinsicht auch immer? Und diese Gedanken, die sind meinem Bruder und mir letztlich gekommen, durch eine Mischung aus, ich sag mal, Lesen, dem Weltgeschehen zu folgen, aber auch dann der Punkt, als wir selber Kinder bekommen haben und das einfach eine Multigenerationsperspektive uns erstmalig eröffnet hat, die über die Frage hinausgeht, welche Rendite oder welchen Vermögenszuwachs oder Unternehmenswert habe ich denn jetzt und von mir aus noch wie viele Arbeitsplätze in diesem Jahr oder im nächsten Jahr generiert. Das ist die klassische Kapitalmarktdenke von Quartal zu Quartal, von Jahresbonus zu Jahresbonus. Aber die hat uns neben ganz viel Fortschritt in 200 Jahren Finanzkapitalismus eben auch eine gewisse Kurzfristigkeit ins System reingebracht. Und diese Kurzfristigkeit in der Denke, die ist eben letztlich systemimmanent auch verantwortlich für viele der Probleme, die die Menschheit sich selber geschaffen hat.
Ich glaube, das ist ein Thema, wo du ja auch eine starke Meinung hast, also müssen wir das Thema den Kapitalismus nicht an sich nochmal hinterfragen und nochmal neu denken. Du sprichst vom Impact-Kapitalismus. Bevor wir da reingehen, lass uns nochmal das große Bild einordnen und so ein bisschen die Frage stellen, wer kontrolliert eigentlich momentan unsere Zukunft und was sind die großen Treiber? Und das erste große Thema ist ja Energie. So, ich habe gesagt, eben Maduro hat vor wenigen Wochen, wurde entführt von Donald Trump. Es geht viel um das Thema Öl. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ist das aktuell der letzte Kampf um die fossilen Energien? Also wo stehen wir da eigentlich? Weil ich als Verbraucher oder jemand, der ein bisschen mal die Medien liest, höre auf der einen Seite irgendwie immer erneuerbare Energien, Solar, das wird ausgebaut und es kommt irgendwie alles. Und auf der anderen Seite schaut man sich aber diese geopolitischen Krisen an. Grönland, seltene Erden wird dann diskutiert, Venezuela, große Ölreserven. Wo stehen wir da gerade? Also was haben wir nicht verstanden? Was siehst du?
Also im Big Picture ist aus meiner Sicht die gute Nachricht, dass die Energy Transition weg von dem Verbrennen fossiler Energieträger und hin zu einem Mix aus Erneuerbaren im klassischen Sinne, also Wind und Solar stehen da ganz vorne, Hydropower etc. spielt auch eine Rolle und dann kommen eben die Themen Fusion oder wenn du so willst Next-Gen Nuclear und Geothermie nochmal als Frontier-Themen obendrauf, aber das sind eigentlich die beiden großen Buckets, ne? Dass diese Transition von A nach B eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist auf einer globalen Skala. Und selbst China als das emissionsstärkste und energieintensivste Land der Welt, da haben sich jetzt in den letzten 18 Monaten die Linien geschnitten. Die bauen zwar auch noch weiterhin Kohle zu, aber sie bauen eben noch viel schneller und viel mehr im hunderte Gigawatt-Bereich pro Jahr Erneuerbare zu. Und die Denke selbst derjenigen, Beispiel Trump, die in keinerlei Hinsicht wertegetrieben oder auf einen Jahrzehnte- oder Jahrhunderte-Kontext sozusagen schauen, sondern die eher von Jahr zu Jahr opportunistisch Dealmaking, Machterhalt denken. Diese Denke ist aus meiner Sicht darauf ausgerichtet, den Zugang zu fossilen Energieträgern als noch Übergangstechnologie für die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiterhin auch aggressiv zu schützen und zu sichern, weil es sehr planbar ist. Ich weiß sehr genau, aus welchen Vorkommen ich wie viel Energie extrahieren kann, wie sich das zu meinem Energiebedarf als Land verhält. Auch die Transportwege und die Combustion und so weiter, das ist alles perfekt organisiert. Aber alle wissen und verstehen, es ist eigentlich ein Thema auf Zeit. Und warum setzen Sie nicht noch stärker, aggressiver auf eine noch schnellere Transition hin zu den Erneuerbaren? Der Grund dafür ist aus meiner Sicht die systemische Komplexität, die es mit sich bringt. Denn die Erzeugung, also bei den Fossilen ist die Ausbeutung und dann der Transport, dann die Verbrennung, das sind alles etablierte Systeme. Bei den Erneuerbaren bleiben wir mal in Deutschland jetzt am Beispiel Solar und Wind als die Kernerzeuger momentan, muss sich eben das Thema Zwischenspeicherung, Intermittent Storage, Netzausbau, Verlegung neuer Trassen von da, wo erzeugt wird, zu da, wo gebraucht wird und so weiter, muss ich mitdenken. Und das ist im Prinzip die Energiewende, ist ein Strukturwandel, auch auf der Ebene von Grid und Distribution und Efficiency und Zwischenspeicherung. Und es ist nicht nur ein Strukturwandel auf der Erzeugung, also Photovoltaikpanel versus Kohlekraftwerk. Und dieser systemische Wandel, der braucht Zeit und von dem sind viele auch noch nicht sozusagen hinreichend abgeholt. Und viele haben das noch nicht in diesem systemischen Sinne begriffen, dass wenn ich aber diese verschiedenen Mosaiksteine auch auf der Netzseite, auf der Zwischenspeicherung, wenn ich die zusammenfüge, dann habe ich auch ein sehr resilientes Netz und dann kümmert mich auch die Dunkelflaute nicht mehr. Und das sind natürlich auch die großen Brechungslinien von der populistischen Politik zu den progressiven Kräften, die uns im Tagesgeschäft auch hier in Deutschland und in anderen Ländern beschäftigen. Aber wie gesagt, die gute Nachricht ist, grosso modo ist diese Wende nicht mehr aufhaltbar und das liegt auch, ganz wichtiger Punkt, das liegt letztlich auch am Primat der Unit Economics. Denn wir wissen eben heute, dass selbst in gemäßigten Breiten von der Sonneneinstrahlung die Kilowattstunde Photovoltaik günstiger ist als die Kilowattstunde Kohle, Gas oder gar klassische Kernkraft. Und da schließt sich der Kreis und da verschwindet am Ende auch der politische, der moralisch aufgeladene Gegensatz zwischen Greta Thunberg und Donald Trump, weil am Ende wollen alle, die brauchen alle, müssen alle den günstigsten Energieträger verwenden. Und das sind eben nun mal, wie gesagt, ganz klar mittlerweile die Erneuerbaren, nachdem wir 20 Jahre lang die Kostkurve runtergesurft sind durch Economies of Scale und verschiedene technologische Generationen, sind die eben heute so weit ausgereift, dass sie ökonomisch letztlich sehr attraktiv sind.
Und trotzdem wird diese Diskussion jede Woche irgendwie wieder aufs Neue geschlagen. Also von, wir haben die Batteriespeicher nicht und unsere Wirtschaftsministerin Reiche sagt, wir brauchen jetzt erstmal Gaskraftwerke zur Transition. Ich glaube, viele Leute fühlen sich nicht abgeholt. Und da kommt Robert Habeck noch in seiner Legislatur um die Ecke und macht einen Vorschlag. Das war ja noch ein Paper, das war ja noch nicht mal ein Gesetzentwurf zu diesem Heizungsgesetz. Wie guckst du darauf? Wie guckst du auf die letzte Bundesregierung, auf die aktuelle? Also haben die das Thema schon so in der Tiefe verstanden? Da werden ja auch schlaue Leute sein. Oder kommt dann quasi das Populistische hinzu, die sagen, nee, wir müssen jetzt nochmal in Deutschland Atomkraftwerke bauen oder wir müssen jetzt nochmal mehr auf Fossile gehen?
Also ich halte nach wie vor das Abschalten der Atomkraftwerke in Deutschland für einen Fehler, in der Geschwindigkeit, wie es passiert ist. Ich glaube, dass wir in 10, 20 Jahren tatsächlich keine Atomkraftwerke mehr hier brauchen würden, aber wir hätten sie gerne noch bis 2030, 40, 45 am Netz gehabt. Weil sie eben aus Klimagründen, aber auch, wenn man sich nun die Gesamt, sage ich mal, Safety-Situation von modernen Atomkraftwerken anschaut, weil Nutzen und Risiken oder auch Nutzen und Umweltschäden aus meiner Sicht temporär in einem relativ guten Verhältnis stehen. Das heißt, aus meiner Sicht wäre es wünschenswert gewesen, die Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz zu lassen, statt eben Kohle und Gas und auch die LNG-Terminals und so weiter dann hektisch hochrampen zu müssen mit dem Onset letztlich der Ukraine- und Russland-Krise. Also das war letztlich ein Fehler in Hindsight, wenn vielleicht auch gut gemeint damals von Angela Merkel, die das ja wesentlich getrieben hat. Langfristig, wenn wir eben die Energiewende mit diesem Mosaikstein, die ich auch erwähnt habe, beherzt und ökonomisch vorteilhaft, wie gesagt auch, weiter ausbauen, dann werden wir irgendwann wahrscheinlich auch weniger und weniger Atom brauchen und schon gar kein Kohle und Gas mehr, abgesehen von Edge Cases in entlegenen Regionen vielleicht etc.
Was ist denn dann die große Wette die nächsten 10 Jahre? Also das eine ist jetzt irgendwie, wie lange dauert diese Transition der Energie noch? Was ist dein Bullish Take darauf?
Das ist eine gute Frage. Also die Frage ist, woran misst man es auch? Also guckst, wenn wir uns jetzt die globalen Greenhouse Gas oder CO2-Emissionen anschauen, dann haben die von Energieerzeugung wahrscheinlich jetzt letztes Jahr gepiekt, weil eben auch und gerade China so aggressiv neue zubaut. Und viele andere Länder eben in der Energy Transition, die sie seit 10, 15 Jahren schon machen, immer weiter fortschreiten. Das heißt aber nicht, dass die globalen Emissionen über alle Sektoren hinweg gepiekt haben, sondern wahrscheinlich sind wir da noch 5 bis 10 Jahre, vielleicht auch mehr, hoffentlich nicht, vom Peak entfernt. Und von Net Zero sind wir ganz, ganz weit entfernt. Mhm. Weil eben auch der Ausbau sowohl der Engineered Carbon Capture und Storage Produkte als auch der Nature-Based Solutions in den letzten Jahren ins Stocken gekommen ist, weil eben verschiedene Bevölkerungsgruppen, aber auch Stakeholder in den Führungsetagen, in der Politik, in der institutionellen Kapitalanlage, bei den Unternehmern und so weiter, das Thema weniger stark priorisieren, als sie es noch in dem Zeitraum 2016 bis vielleicht 2021 getan haben.
Und würdest du sagen, aber auch vom Zeitgeist, also ja, wir sind irgendwie in einer politischen Zeitenwende, also diese regelbasierte Welt und jetzt neue mögliche UN-Charte von dem mit Donald Trump oder sowas. Energie ist ja auch immer ein Teil von Abhängigkeit und von Macht. Mhm. Und das Thema digitale Souveränität habe ich in den letzten Jahren verstärkt gehört, also dass wir das da irgendwie ändern müssen. Ich habe aber das Gefühl, das erste Mal jetzt auch wieder das Thema nochmal Energie nochmal einen neuen Schub bekommt. Wie guckst du darauf?
Also, kriegen wir das auch hin? Das ist jetzt schon fast die Überleitung auch in unsere Investmentstrategie tatsächlich. Denn wir kommen ja mit Anew von einer Strategie damals in 2022 angefangen. Da haben wir viel im Bereich Voluntary Carbon Markets gemacht. Auch Engineered Carbon Removal, Nature-Based Carbon Removal und so weiter.
Also CO2 wieder aus der Luft ziehen.
Ganz genau. Also du hast ja im Prinzip zwei Seiten der Gleichung. Erstens, wie emittiere ich weniger, um das gleiche Produkt herzustellen oder die gleiche Dienstleistung anzubieten oder eine Beförderung oder eine Wärme zu generieren? Und zweitens, wie kriege ich von den Molekülen, die ich schon da reingeblasen habe in die Atmosphäre, wie kriege ich da welche wieder raus? Das sind die beiden Seiten der Gleichung, mit denen ich beeinflussen kann, ob wir eben bei 2 Grad irgendwann Level off haben oder bei 2,5 oder 3 oder 4.
Und die 1,5 schaffen wir nicht mehr.
1,5 sind passé, das ist, glaube ich, wissenschaftlicher Konsens. Vielleicht, wenn wir das jetzt alles ganz ambitioniert letztlich vorantreiben, vielleicht kommen wir 2150 oder 22 kommen wir vielleicht wieder dahin. Aber jetzt, ich würde sagen, fürs 21. Jahrhundert ist die Welt, also der Drops ist gelutscht. Und die Frage natürlich auch nach gewissen Tipping Points, die Erwärmung verstärken oder auch selbst verstärken, Permafrost etc., die ist da nochmal ganz ausgeklammert. Ja, also aber sagen wir mal, dass der Drops ist gelutscht, 1,5 ist passé. Und die Frage ist eher, wo werden wir sozusagen rauskommen oder wo werden wir diesen Level off als Weltgemeinschaft schaffen? Und dann auch Stichwort Climate Adaptation, mit welchen Technologien und auch Verhaltensweisen stellt sich die Menschheit darauf ein, auf die sich verändernden Rahmenbedingungen in puncto tatsächlich, also Klima im engeren Sinne, aber daran hängt ja auch Biodiversität, daran hängt Ernährungssicherheit, daran hängt die Frage, welche Landstriche sind überhaupt wie bewohnbar und so weiter. Ja. Das ist neben dem Thema AI und Robotics und Quantum und von mir aus auch Biotech und Longevity, das sind einige der großen Themen der nächsten Jahrzehnte oder dieses Jahrhunderts aus meiner Sicht, werden das auch lange bleiben, die werden nicht in ein paar Jahren weg oder gelöst sein. Und insofern, du hast es gerade angesprochen, Energie ist Macht. Und der Machtfaktor von Energie ist wahrscheinlich, also ist in den letzten 100 oder 150 Jahren einer der größten neben Militärtechnologie gewesen. Jetzt kommt das Thema AI noch mit in diesen Mix mit rein und AI und Energie ist aber eng verknüpft, weil ohne Energie keine AI. Und deswegen, und da komme ich jetzt auch nochmal zurück auf unsere Investmentstrategie, deswegen ist also das Thema Energy Transition für uns weiterhin sehr relevant und viel relevanter heute beispielsweise, als es die Voluntary Carbon Markets sind, die sich in schwierigem Fahrwasser befinden. Und der Grund dafür ist, dass vieles, was wir im Bereich Energy Transition, aber auch im Bereich Industrial Efficiency sehen, da gehen letztlich Kosteneinsparungen Hand in Hand mit positiven, in der Regel Klimaeffekten durch Energieeinsparungen, Stromeinsparungen, Materialeinsparungen, Wassereinsparungen und. Ja. Und das ist auch das entscheidende Stichwort. Also ich kann heute, wenn ich gründen möchte, auch als Early-Stage-Unternehmer, in einem Bereich, wo meine Erfolgsdefinition sich nicht ausschließlich auf Unternehmenswert, Arbeitsplätze, Nettovermögen von mir als Gründer begrenzt, sondern ich eben einen erweiterten Blick auf Gesellschaft und Umwelt machen will, dann muss ich mir zwei Sachen eintätowieren in den Unterarm und das ist Price Parity und Feature Parity. Mhm. Ja, das heißt also, wenn meine Produkte im Vergleich zu den weniger nachhaltigen Bestandsprodukten da draußen es nicht schaffen können, mindestens den gleichen Preispunkt oder günstiger und die gleichen Funktionen oder mehr zu erreichen, dann habe ich keine Chance, einen wesentlichen unternehmerischen finanziellen Erfolg zu erzielen und auch keine Chance, einen wesentlichen Impact zu erzielen, weil Impact ist eben auch immer eine Funktion von Mass Market Adoption und von Rollout. Und wenn ich in einer Nische hängen bleibe, dann kann ich was intellektuell total Anspruchsvolles oder technologisch total Cooles tun, aber trotzdem ist meine Gesamtwirkung dann eine geringe. Das heißt also Price Parity, Feature Parity, das ist das Paradigma, wie ich heute überhaupt noch mit Impact in der Gleichung unternehmerisch agieren und als Investor das auch finanzieren kann in einer Zeit, wo eben eine wertegetriebene Weltordnung letztlich depriorisiert
wurde. Ja. Absolut, und ich glaube auch das, ne, die Kernidee damals, und jetzt wird schon technischer, ne, von wegen, was kostet eine Tonne, wie reguliert sich eigentlich der Markt, welche ESGs kommen da mit rein, dann werden sie von der Agenda genommen. Von der großen Glocke jetzt mal aufs Kleinere. Und ich glaube, nochmal auch so ein bisschen in der Korrelation oder in deinem Werdegang. Also ich glaube, du hast früher mal gesagt, du bist zu den guten Zeiten gab es mal den Private Jet irgendwie und jetzt gibt es diese Zeit nicht mehr. Auch das ist ja wieder ein Zeitgeist von damals zu heute. Was sagst du den ganzen, oder was ist dein Blick an die Menschen, die sehr viel Geld haben und damit auch eine höhere Verantwortung haben, aber dem nicht so ganz gerecht werden und auch mit Klima?
Also meine Überzeugung ist, dass ein gelungenes Leben letztlich immer über das Egozentrische sozusagen hinausgehen muss, damit es gelingen kann. Also ich glaube nicht, dass jemand sozusagen einen ruhigen Tod stirbt, der sein Leben lang sich auf Kosten anderer Menschen, Schwächerer, der Umwelt, der Gesellschaft irgendwo versucht hat, selbst zu optimieren. Man kann das machen, aber es wird niemals zu Seelenfrieden führen. Und es führt auch zu keinem guten Karma. Und deswegen ist ganz vereinfacht für mich die Erkenntnis der letzten 10 Jahre, nicht der letzten 20 oder 30 Jahre. Wie gesagt, ich habe auch mal mit einer anderen Erfolgsdefinition gestartet, weil ich es nicht besser wusste, ist meine Erkenntnis, dass alles Handeln als Unternehmer, als Investor oder in welchem Bereich auch immer man wirkt oder wesentliche Einflussmöglichkeiten genießt, man es immer in diesem größeren Kontext sehen sollte. Und der Kernauftrag an jeden Menschen mit dem Blickwinkel des gelungenen Lebens aus meiner Sicht immer mit der Frage auch verknüpft ist, wie habe ich der Gemeinschaft gedient? Wie habe ich meine Fähigkeiten, meine Talente eingebracht, um einen netto positiven Beitrag zu erzielen? Und es ist völlig okay, dabei auch finanziellen Wohlstand zu erlangen und Vermögen aufzubauen und auszubauen und so weiter, ist alles okay. Aber es ist eben in sich kein Selbstzweck. Es macht in sich aus meiner Sicht kein gelungenes Leben aus.
Weil ich glaube, die Brücke, die ich versuche so ein bisschen zu schlagen und die ich mir auch mal selber stelle, ne? Also wir haben jetzt über die großen geopolitischen Probleme und Energietransition gesprochen und das andere ist dann wieder für mich als Individuum. Also wo fange ich an, wo ich höre ich auf? Was ist wirklich mein Impact? Ja, weil das sind ja genau diese Beispiele und ich sehe es auch in dieser politischen Diskussion, jetzt reden wir über Vermögensteuer und Arm und Reich, also auch diese gesellschaftliche Schere ist wieder größer geworden und was ist so ein bisschen, also das eine ist, ich habe von dir verstanden, die eigene Definition von Erfolg und irgendwie zurückgeben und zu sagen, wir haben nur dieses eine Leben und diese eine Welt, das andere ist aber, was können wir oder was kannst du mir als Individuum sagen, so ey Henny, schau mal, also auch wenn du deinen CO2-Footprint oder machen willst, was kann ich wirklich tun und hat das wirklich einen Impact? Oder ist das Totschlagargument, wenn wir auf Deutschland schauen, ja, wir machen ja nur 2% von den weltweiten CO2-Emissionen aus. Warum ich? Lass doch lieber die anderen mal machen.
Ja, ich meine, was du ansprichst, ist im Prinzip die ewige Frage nach der Koalition der Willigen oder auch umgekehrt im Negativen, wer schmeißt den ersten Stein? Und aus meiner Sicht ist, wie gesagt, auf der Ebene des Lebensglücks oder auch des positiven Karmas, der guten Energie, ist es immer der richtige Weg, das zu tun, von dem man weiß, dass es richtig ist. Und wir haben heute in der Regel ja kein Erkenntnisproblem mehr, sondern wir haben eher ein Handlungsproblem oder ein Executionproblem oder ein Konsequenz- oder ein Disziplinproblem, wie auch immer du es nennen willst. Und vor 4, 5 Jahren habe ich das mit einer relativen, würde ich sagen, puristischen oder Hardliner-Approach verfolgt. Und wie du sagst, ne, ich habe also aufgehört dann zu fliegen, bin dann voll Vegetarier geworden, Lastenrad gekauft, Auto verkauft und so weiter. Ja. Heute weiß ich, dass der Energieeinsatz, den ich dafür machen muss, um das 100% in Reinform alles immer zu praktizieren, der ist extrem hoch, aber der Grenznutzen ist gering irgendwann. Das heißt, heute habe ich für mich einen 90-10 Approach, wo ich sage, wenn ich eingeladen bin und da steht jetzt Fleisch oder Fisch auf dem Tisch und die haben das gekocht und das Tier ist eh schon tot, dann esse ich das auch. Ja, dann esse ich nicht nur die Beilage. Aber dem Großen und Ganzen nach weiß ich, was ist hilfreich für mich und für die Menschheit und die Welt und was ist es nicht. Und dem Großen und Ganzen nach danach zu handeln, ist was, was eben auch, wie gesagt, positive Energie dem Einzelnen gibt. Und insofern ist es aus meiner Sicht nicht nur unglückliche Rechtfertigung, sondern es hilft dir auch in deinem eigenen Leben nicht, wenn du Sachen machst, von denen du innerlich weißt, dass es eigentlich keine gute Idee ist. Du schadest erst dir, dann schadest du den anderen. Und insofern ist es in dem Sinne eigentlich sinnlos oder zwecklos. Ja, das ist meine Erfahrung. Nur, wie gesagt, mit der wichtigen Einschränkung dieses 100-0, das ist wahnsinnig anstrengend. Viel Konfrontation, viel Effort. Lieber 90-10 oder von mir aus halten wir es mit Pareto 80-20. Mhm. Weil auch das ist viel besser, als unbewusst durch die Welt zu marschieren.
Und ich höre aber bei dir raus, also als Individuum, aber dann auch als Standort Deutschland, Europa, es gibt noch eine Chance oder wir haben auch noch die Technologien hier, um quasi auch daraus wieder Impact, Wirtschaftswachstum auf eine grüne Art und Weise zu schaffen. Weil auch das finde ich irgendwie eine spannende Diskussion zu sagen, wir hatten mal die Solarbranche, haben wir erfunden in Deutschland, wir haben sie dann quasi abgegeben.
Leider, weil zumindest einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung.
Genau, es ist nicht mehr hier. Genau. Wir haben jetzt wieder eine Abhängigkeit von den Chinesen, wenn man so will, auch zu seltenen Erden und Batteriespeicher. Also ich glaube, viele, viele Themen. Und nochmal so kurz auf deine Investmentstrategie geschaut. Also ich glaube, wir haben verstanden, wo ihr rein investiert und was irgendwie so die Wette die nächsten 5 bis 10 Jahre ist. Was sind aber auch noch so Technologien, wo du sagst, die kommen gerade und die sind super spannend, die haben noch nicht so viel auf dem Schirm. Also was guckst du dir gerade so in den letzten Wochen an, wo sagst du, die jetzt zuhören, schaut euch mal das an, das kann eine spannende Branche sein, das ist eine spannende Technologie.
Also ein Megathema, was uns auch die nächsten Jahre sicherlich befassen wird, ist letztlich der Application Layer von AI im Bereich des produzierenden Gewerbes. Also man könnte sagen Agentic AI in der Industrie. Also die letztlich KI-getriebene Durchoptimierung von Industrien. Und dort, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten, vertikale Lösungen zu bauen für einzelne Sektoren und Subsektoren, die durchaus auch defensible gegenüber den Big Labs, den großen LLMs sind. Das ist ja immer wieder die Diskussion, werden die LLMs am Ende alles aufessen sozusagen oder auf sich vereinen. Unser Glaube ist, dass das nicht stattfinden wird, sondern dass es sehr, sehr viele Inseln da draußen zu besetzen gibt, die dadurch besetzt werden, dass ich im Prinzip positive Reinforcement-Mechanismen gemeinsam mit meinen eigenen Kunden baue und ganz tief in die Kundendatenseite integriere und daraus in eng umgrenzten Anwendungsfällen doch Flywheels bauen kann.
Das ist wieder nischiger.
Nischiger, und ganz genau. Die für die LLMs auch gar nicht attraktiv oder gar nicht leicht erschließbar sind, weil sie ganz viel Spezialdaten und Spezialwissen sozusagen erfordern. Daneben im Bereich Energy Transition, also auf der Ebene der Energieerzeugung, also Geothermal, wie gesagt, ist sicherlich ein heißes Thema. Wir sehen jetzt auch mit Fervo wahrscheinlich in den nächsten Wochen einen weiteren IPO in den USA dazu.
Ja. Also Geothermie, Erdwärme Geothermie. Nutzen, die quasi wieder nach oben ziehen.
Ganz genau, genau. Und die Frage ist, wie kann ich günstiger, tiefer, zuverlässiger bohren und so weiter. Das sind die Themen. Geothermie ist ein Thema. Nuclear Fusion haben wir auch in Deutschland einige Showcases und global ist natürlich sehr kapitalintensiv und sehr binär. Ja, das kann sein, dass ich da 100, 500, 800 Millionen in Kapital in eine Firma investiere und die am Ende nie einen Euro Umsatz macht oder nie eine netto positive Reaktion überhaupt, also Energie netto positive Reaktion hervorbringt. Das ist möglich. Insofern, das sind halt die Moonshots.
Okay.
Und da unten drunter habe ich das Bread and Butter Geschäft. Ne? Also letztlich das Thema Ausbau von verschiedenen Arten von Batteriespeichern im Retail-Bereich, auch bidirektionales Laden von Autos beispielsweise, die unsere Elektroflotte ans Netz anschließen, ist immer noch ein Thema, was nicht geknackt ist. Heimspeicher bidirektional ans Netz anschließen, Smart Meter und so weiter, auch im Commercial Industrial Bereich, die Grid Scale Utility, Battery Storage, dafür dann auch auf der Software-Ebene nicht nur Energiemanagementsysteme, Trading-Systeme, Virtual Power Plants, sondern auch das Thema europäische Cybersecurity zum Beispiel, extrem interessant vor dem Hintergrund wiederum der geopolitischen Gesamtsituation.
Stichwort Geopolitik, ist sowas wie Donald Trump, also werden eure Geschäfte besser oder schlechter gerade?
Also alles, was mit Voluntary Carbon Markets zu tun hat, ist momentan kein einfaches Geschäft. Überall dort, wo wir Preisparität und Featureparität zeigen können und wo wir unmittelbar auf Energie als Machtinstrument, als standortpolitisches Instrument einzahlen können und das eben auch im Bereich der Industrial Efficiency und Industrial Decarbonization, die damit einhergeht, Das funktioniert gut und das gilt auch für den Bereich Climate Adaptation, also letztlich das Klimafolgenmanagement. Also die Frage, wie gehe ich im Bereich Wettermodellierung mit diesen rapiden Wechseln, die ich da draußen sehe, um, die die alten Modelle nicht mehr abbilden können? Wie gehe ich als Versicherer oder Rückversicherer, als institutioneller Asset Owner, mit dem Klimawandel um? Was heißt das eigentlich für meine Art, Risiko zu managen und meine Assets sozusagen future-proof zu machen. Ja. Das sind alles Themen, die auch in Zeiten von Trump gut funktionieren, weil wir eben diese Integration gemacht haben von kommerziellem Return on Investment und Impact, der dann als i-Tüpfelchen on top kommt und der Kunde eben nicht mehr getrieben sein muss durch die ethische Brille oder durch die eigene Net-Zero-Agenda, sondern er sieht unmittelbar kommerzielle Vorteile da drin und sagt, super, und wenn ich dadurch auch noch einen positiven Impact mache, dann gerne und umso besser. Aber es darf eben nicht teurer sein und es muss auch das können, was das Legacy-Produkt konnte.
Fabi, ich glaube, wir haben Themen für 3 Stunden. Jetzt müssen wir aber mit Blick auf die Uhr, du musst gleich weiter in Kurz.
Ja.
Ich würde ganz gerne mal von dir einen Ausblick. Was sind so deine 3 Prognosen-Takes für dieses Jahr? Das kann in alle Richtungen sein. Das kann aber provokant sein. Was glaubst du, wird dieses Jahr?
Also ich glaube, dass der AGI-Moment möglicherweise schon dieses Jahr sozusagen kommt oder feststellbar wird über verschiedenste Anwendungsfelder von Intelligenz hinweg. Wir haben gerade am Anfang darüber gesprochen, dass es im Bereich Software Engineering wahrscheinlich schon passiert ist in den letzten Wochen, auch wenn das die Weltgemeinschaft noch gar nicht so realisiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir harte Rücksetzer auch an den Kapitalmärkten sehen werden, möglicherweise getrieben durch die Realisierung, dass das Thema Staatsschulden in vielen westlichen, aber auch Emerging Markets doch zu nachlässig oder zu wenig ernst genommen wurde. Ja. Und auch die Frage, was das für die einzelnen Assetklassen bedeutet. Also ist am Ende Gold, vielleicht auch Krypto, sind das am Ende tatsächlich die Fluchtwährungen, wenn man Angst davor hat, dass die Notenbanken mit der Notenpresse sozusagen das Geld entwerten, um ihrer Staatsschuldensituation Herr zu werden? Die letzten 3 Tage haben eher ein gegenteiliges Signal gesendet. Aber das ist auf jeden Fall, also dieses Thema Staatsschulden, Gesamtsituation, im Kontext eben der ja, Dismantling World Order, glaube ich, kann interessant werden dieses Jahr. Wird es neue Kriege geben? Schwer zu sagen. Ich glaub eher nicht, dass jetzt wir ein Hot War in Taiwan sehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Ukraine gesettelt wird. Heißt das jetzt Rheinmetall verkaufen? Aus meiner Sicht nicht, weil letztlich das ganze Thema Defense haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Auch da gibt es natürlich Intersections zu Energie wieder, ja. Auch Firmen bei uns aus dem Portfolio, die wiederum Energielösungen, Elektrifizierungslösungen und so weiter für Defense-Applications auch machen oder Dual-Use. Das Thema Defense ist aus meiner Sicht nicht zyklisch sozusagen hochgekommen, sondern es ist strukturell. Es ist strukturell ein Thema geworden, was im Prinzip in Lockstep mit der sich zerlegenden Weltordnung geführt durch die USA mit US-Dollar auch als Weltreservewährung und Leitwährung im Lockstep sozusagen an Relevanz jetzt gewonnen hat. Und ich glaube auch über nicht nur Jahre, sondern wahrscheinlich über Jahrzehnte ein Kernthema sein und bleiben wird. Und das heißt also, wenn man es auch nochmal auf die Ebene hebt, AI sicherlich das dominante Thema der nächsten Jahre. Also es ist im Prinzip die zweite industrielle Revolution, jetzt eben auf der Software-Seite, was vorher auf der physischen Seite war. Aber Defense, Robotics, dann und der ganze Energy- und Climate-Cluster, das sind Themen, die uns daneben, glaube ich, sehr beschäftigen werden.
Fabi, wir müssen auf jeden Fall noch mal eine zweite Folge machen. Ich glaube, wir müssen noch mal
Gerne.
tiefer rein. Vielen Dank schon mal für die Impulse. Ich glaube, da war viel dabei, was man jetzt sammeln kann, was wir auch noch mal aufgreifen können. Danke für deine Zeit. Danke, dass du den Weg aus Lissabon nicht extra für uns hierher gemacht hast, aber dir erfolgreiche nächste Tage und eine gute Zeit.
Danke, Henny, für die Einladung. Große Freude und wir machen gerne bald mal weiter.